Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Markus Wolf. Guten Tag. Ewigkeitschemikalien kommen in Produkten wie Regenjacken oder anbrennsicheren Pfannen vor. Heute hat die EU-Chemikalienagentur sich für ein weitreichendes Verbot dieser Stoffe ausgesprochen. Wie groß ist der Markt für nachhaltige Finanzinvestments und wie groß sind die Kohleinvestitionen des europäischen Finanzsektors? Das sollen jetzt neue Datensätze zeigen, die die Europäische Zentralbank veröffentlicht hat. Im Gespräch dazu gleich die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Außerdem schauen wir auf den Rohstoff Uran. Bei dem ist nämlich in Europa weiterhin eine große Abhängigkeit von Russland zu beachten. Bei einem Fachgespräch der Grünen Bundestagsfraktion wurde jetzt debattiert, wie sich das ändern lässt. Und im Verbrauchertipp geht es heute um Hinweise für einen nachhaltigen Karneval. Schmutzabweisend, wasserabweisend, ölabweisend. Die Stoffe, um die es jetzt geht, sind absolute Alleskönner und deshalb in unserem Alltag weit verbreitet. PFAS oder in Langform per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. Teflon ist beispielsweise ein solcher Stoff und diese Chemikalien können innerhalb der EU bald verboten werden. In diesen Minuten stellt die EU-Chemikalienbehörde dazu einen Plan vor. Warum und wie das Verbot kommen könnte, darüber sprechen wir mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Ann-Kathrin Büsker. Teflon ist ein Beispiel für diese Verwendung. Worin stecken diese Stoffe denn noch?
In Regenjacken beispielsweise, da kommt die wasserabweisende Funktion zum Tragen. Viele Imprägniermittel enthalten diese Verbindung deshalb auch. Papierbeschichtungen sind ein Anwendungsfall, teilweise sogar Kosmetika. Skier werden zum Teil damit gewachst. Es gibt diese Verbindung in Pflanzenschutzmitteln und in Feuerlöschmitteln. Das Umweltministerium beziffert die Zahl der Varianten auf über 10.000 bekannte Stoffe. Und tatsächlich sind gar nicht alle Verbindungen überhaupt bekannt. Also die Dimension dieser Stoffklasse ist gewaltig. Einige davon sind übrigens schon verboten. Es gibt aber eben hunderte, wenn nicht gar tausende weitere, die alternativ eingesetzt werden können.
Und jetzt gibt es den Plan, so ein Verbot auf den Weg zu bringen. Wie könnte das denn genau kommen?
Ja, Institutionen aus mehreren Staaten haben sich da zusammengetan. Dänemark, Schweden, Norwegen, die Niederlande und Deutschland. Und die haben jetzt eben einen Vorschlag für ein Verbot erarbeitet. Den haben sie schon im Januar bei der Europäischen Chemikalienagentur abgegeben und zur Stunde wird er vorgestellt. Es geht dabei um ein umfangreiches Verbot der Produktion, des Einsatzes und des Imports von über 10.000 Verbindungen. In den letzten Monaten, sogar Jahren, haben diese Institutionen, darunter das Umweltbundesamt und die Gesellschaft für Risikobewertung, wissenschaftlich Ergebnisse ausgewertet und auch mit der Industrie gesprochen und sie empfehlen jetzt eben ein Verbot. Ob das kommt, entscheidet sich in den kommenden Jahren. Es folgt jetzt ein umfangreicher Beteiligungsprozess, beginnend am 22. März. Dessen Ende wird gemeinsam europäisch entschieden auf Ebene der Kommission. Das dürfte voraussichtlich 2025 passieren.
Und diese Empfehlung ist ja wahrscheinlich wohl begründet. Also wie begründen denn die Institutionen das?
Das Grundproblem ist die Langlebigkeit dieser Stoffe. Das, was sie so beliebt macht, ist gleichzeitig ihr Problem. Die Stoffstruktur führt dazu, dass diese Chemikalien andere Stoffe abweisen. PFAS sind unglaublich haltbar, reagieren eben nicht mit anderen Stoffen und bauen sich deshalb auch sehr schlecht ab. Das heißt, diese Chemikalien lagern sich an bzw. ab und sind deshalb auch inzwischen überall. Im Regenwasser, in den Polarmeeren, in unseren Körpern. Da kommen sie hin, weil sie eben im Wasser und auch in der Nahrung sind. Und es gibt Fachleute, die sagen, wir haben die Grenzen dessen, was der Planet an diesen Stoffen vertragen kann, bereits erreicht. Das könnte gefährlich werden. Auch weil sich in Studien eben andeutet, dass diese Stoffe nicht ganz gesund sind. In Tierversuchen zeigen sich Hinweise darauf, dass sie der Gesundheit schaden. Der Hormonhaushalt kann beeinflusst werden, starkes Übergewicht die Folge sein. Bestimmte Stoffe stehen auch im Verdacht, Krebs zu fördern. Naja, und das ist eben besonders heikel, weil diese Stoffe auch im Körper von kleinen Kindern landen. Das heißt, unter Umständen ihre Entwicklung beeinflussen. Nun ist schon sehr viel von diesen Verbindungen in der Welt. Damit müssen wir leben. Aber die Argumentation ist jetzt eben, es darf nicht noch mehr in die Umwelt gelangen, deshalb braucht es ein Verbot. Dieser Vorstoß wäre eines der größten Verbotsverfahren der Europäischen Union, allerdings eins mit möglichen Ausnahmen für einzelne Stoffe bzw. Übergangsphasen, aber die Teflon-beschichtete Pfanne, die wäre dann Geschichte.
Und wenn diese Pfanne jetzt Geschichte wäre, was würde das dann für die Industrien bedeuten, die so eine Pfanne oder die anderen Stoffe eben produzieren?
Ja, die müssen sich jetzt tatsächlich dann etwas anderes überlegen, wenn dieses Produktverbot zum Tragen kommt. Ich habe ja die unterschiedlichen Bereiche eben schon beschrieben. Eine Bratpfanne muss dann anders produziert werden, die Hautcreme muss anders produziert werden. Da gibt es aber durchaus jetzt schon Möglichkeiten, sagen die Institutionen. Und bei den Stoffen, wo es noch keine Möglichkeiten gibt, da gibt es dann eben die Ausnahmen mit Übergangsphasen. Das sind zum Teil auch sehr lange Übergangsphasen, die da prognostiziert werden. Bis zu 12 Jahre sollen möglich sein. Es zeichnet sich ab, dass die Industriestand jetzt nicht so richtig glücklich mit der Entwicklung ist. In Brüssel hat die Lobbyarbeit auch entsprechend schon begonnen. Inwieweit es dann tatsächlich am Ende zu einem Verbot kommt, ich bin mir da Stand jetzt tatsächlich auch noch nicht ganz so sicher.
Schauen wir weiter drauf. Vielen Dank an Katrin Büsker war das zu den EU-Plänen, Ewigkeitschemikalien zu verbieten. Und nun schauen wir auf die Finanzmarktseite des Umwelt- und Klimaschutzes. Seit einigen Jahren häufen sich nämlich die Stimmen aus Finanzaufsichtsbehörden, die davor warnen, dass große Investitionssummen im Kohle-, Öl- oder Gassektor sich zu Stranded Assets, also zu gestrandeten Vermögenswerten entwickeln. Dass da also Gelder im Kohleabbau stecken und dort vielleicht versanden. Jetzt hat die Europäische Zentralbank untersucht, wie viele Anleihen von fossilen Industrien bzw. von grün deklarierten Sektoren ausgegeben werden. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm berät als Mitglied der Wirtschaftsweisen die Bundesregierung. Ich habe sie zunächst einmal gefragt, was die EZB in diesen Daten jetzt genau zeigt.
Ja, zunächst mal sind vergleichbare Daten immer hilfreich, sofern es nicht mit massiven zusätzlichen Berichtspflichten für Unternehmen einhergeht. Man sieht verschiedene Indikatoren, man sieht vergleichbar oder teilweise auch nicht vergleichbar zwischen den Ländern, in welchem Umfang verschiedene Akteure investiert sind in klimaschädliche Aktivitäten. Und das kann natürlich helfen, um Dinge zu beurteilen. Aber das scheint erst ein Anfang zu sein in diesen Indikatoren. Also es wird bezeichnet als experimenteller Datensatz, dessen Qualität niedriger ist als die generelle Qualität der Daten der EZB.
Jetzt kann man sich ja vielleicht fragen, wieso macht denn eigentlich die Europäische Zentralbank so etwas? Also das könnten ja auch andere Behörden machen, aber nicht unbedingt die Institution, die für Geldpolitik zuständig ist.
Ja, man könnte auch denken, das sollte bei der EU-Kommission aufgehängt sein. Dann hätte man nämlich auch gleich für die gesamte EU und nicht nur für den Euroraum diese Daten. Mhm. Aber das liegt wohl hier daran, dass die EZB gleichzeitig als Bankenaufsicht agiert und insofern eben auch von den Banken einfordern kann, da ein zusätzliches Reporting einzufordern.
Jetzt haben Sie ja eben gesagt, es sollte aber nicht mit zu hohen zusätzlichen Berichtspflichten einhergehen. Also sind das sozusagen dann einfach Daten, die schon in den Bilanzen der Banken und Versicherungen und Finanzinstitute vorhanden sind, die jetzt nochmal aufbereitet werden?
Ja, so scheint es. Es scheint so, als ob man da Daten zusammengetragen hat, die bereits irgendwo vorliegen und versucht, da eine Vergleichbarkeit herzustellen. Ich glaube, es ist wichtig, diese Daten zusammenzutragen, weil man natürlich nur, wenn man bestimmte Informationen hat, auch in Abhängigkeit dieser Informationen Investitionsentscheidungen treffen kann. Insofern ist es gut, wenn die Daten vorliegen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was man mit diesen Daten macht, inwiefern man glaubt, auf Grundlage solcher Daten schon Klimaschutz betreiben zu können. Das kann man durchaus in Frage stellen.
Also einer der Aspekte sind ja sogenannte physische Risiken. Also wenn jetzt Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Brände in bestimmten Gegenden entstehen, dass dann vielleicht auch die sozusagen Wertanlagen von großen Versicherern oder so in Mitleidenschaft gezogen werden. Ist es dann sozusagen so ein Aspekt von Klimarisiken als Geschäftsrisiken auch, die man sich da anschaut?
Ja, das ist sicherlich ein Aspekt. Ein Aspekt ist, dass tatsächlich dadurch, dass Klimarisiken auftreten, bestimmte Anlageformen riskanter werden können und dass das eingepreist werden sollte, wenn man Anlageentscheidungen trifft. Das ist sicherlich ein Aspekt. Aber ein anderer Aspekt ist natürlich dann auch, dass man doch zunehmend sieht, dass man stärker darauf drängt, dass in grüne Anlagen gegangen wird. Und das ist jetzt erstmal nichts, was mit unmittelbaren Risiken für den Investor einhergeht, sondern das ist einfach die Entscheidung, dass man stärker das Geld dahin verschieben sollte, wo es eben umweltfreundlicher ist.
Sie haben ja mal in einem Meinungsbeitrag gesagt, dass eine einheitliche Bewertung von nachhaltigen Investments, also in der EU wird es ja auch Taxonomie genannt, gar nicht so ein sinnvolles Instrument ist, weil die Entwicklungspfade von verschiedenen Wirtschaften eben zu unterschiedlich sind. Ist denn jetzt so ein einheitlicher Datensatz dann auch zu ungenau?
Ja, es ist jetzt die Frage, was man da versucht herauszustellen und was dann, welche Entscheidungen dann davon abhängig getroffen werden. Es ist natürlich so, dass wenn man jetzt Aktivitäten oder auch Unternehmen einteilt in klimafreundlich und klimaschädlich, indem man zum Beispiel klassifiziert, welchen Technologien produziert wird, was die Tätigkeiten der Unternehmen sind, dann ist das natürlich eine sehr statische Betrachtungsweise. Dann würde natürlich zum Beispiel ein Öl- oder Gaskonzern als klimaschädlich, als braun klassifiziert und jemand, der Windräder betreibt, als grün. Jetzt ist es aber so, wenn man den Klimaschutz als dynamischen Prozess denkt, dann ist es natürlich so, dass dort die meiste Emissionsvermeidung möglich ist, wo heute viel emittiert wird. Das heißt, es kommt eher auf den Plan dieser Konzerne an, wie sie denn sich transformieren wollen in Richtung einer klimaneutralen Produktion. Da könnte zum Beispiel ein Gaskonzern den Plan haben, Stück für Stück auf grünen Wasserstoff umzusteigen, um jetzt mal ein besonders plakatives Beispiel zu wählen. Und dann würde dadurch natürlich eine große Emissionsvermeidung möglich sein, die natürlich in diesen statischen Daten überhaupt nicht sichtbar ist. Das heißt, wenn man dann sein Anlageverhalten an den statischen Daten orientiert, dann investiert man, dann gibt man sein Geld eben überhaupt nicht dem Konzern, der das meiste Vermeidungspotenzial hat. Das heißt, es kommt eher auf wirklich belastbare Pläne an und auf eine gute Regulierung. Also es muss eben unattraktiv sein, bei fossilen Aktivitäten zu bleiben. Und da sind wir dann wieder in der realwirtschaftlichen Welt außerhalb des Finanzsektors bei zum Beispiel einer CO2-Bepreisung.
Da muss dann also die Regulierung von Realwirtschaft und Finanzwirtschaft zusammengreifen. Vielen Dank, Veronika Grimm war das, Mitglied im Sachverständigenrat für gesamtwirtschaftliche Fragen der Bundesregierung.
Ja, herzlichen Dank.
Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Welche Sektoren sind nachhaltig? Bei dieser Frage wurde auf EU-Ebene lange um die Rolle der Atomenergie gerungen, denn manche Länder und Interessenverbände wollten Atomenergie als grünes Investment labeln. Und die Zukunft der Kernenergie ist auch jenseits des Finanzsektors ein Thema. In der EU laufen nämlich weiter rund 110 Reaktoren, auch wenn Deutschland demnächst endgültig aussteigt. Und diese Reaktoren sind vor allem beim Uran stark abhängig von Russland und russischen Firmen. Ob und wie sich diese Abhängigkeit reduzieren lässt, das war gestern Thema eines Fachgesprächs der Grünen Bundestagsfraktion. Dagmar Röhrlich war für uns dabei.
Ehe eine einzige Kilowattstunde Strom in einem Atomkraftwerk erzeugt wird, ist viel passiert. Das Uran wurde abgebaut, aufbereitet, weiterverarbeitet und zu den Keramikpellets gepresst, aus denen die Brennelemente bestehen. Prozesse, bei denen wenige Staaten und Firmen eine Rolle spielen. Alexander Wimmers von der TU Berlin.
Die EU ist zu 99,8% davon abhängig, dass das Uran eben geliefert wird. Und im Jahr 2020 waren 20% der Uranimporte in die EU aus dem Niger. An zweiter Stelle Russland mit 20%, Kasachstan zu 19% an dritter Stelle und schließlich Kanada mit 18% an vierter Stelle.
Dass es für Uran andere Förderländer gibt und einen globalen Markt, das löst die Probleme nicht, denn russische und chinesische Staatsunternehmen kontrollieren beispielsweise Uranminen in Kasachstan oder Niger. Allerdings, so Agnieszka Kaschmirschak von der Euratomversorgungsagentur ESA, fahren seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs Australien oder Kanada ihre Produktion hoch. Grund ist der Markt.
There is a lot of developments happening right now.
Die Länder werden wohl bis Ende 2023 die Produktion wieder hochfahren, weil die Zeit der niedrigen Preise vorbei ist. Andere Entwicklungen erschweren die Bemühungen um Unabhängigkeit von autoritären Regimen. Wir beobachten, dass China sich immer mehr für eine Annäherung an Kasachstan interessiert. Man investiert, um einige Uranminen in seinen Besitz zu bringen. Das sehen wir auch in Afrika. Eine weitere Entwicklung, die wir sorgfältig zu überwachen versuchen, ist die Uranwäsche. Wir wollen sicherstellen, dass russisches Uran nicht über Drittländer oder Zwischenhändler verkauft wird. Bei der Anreicherung des spaltbaren Urans, also der nächsten Stufe auf dem Weg zum Brennelement, spielt Russland weltweit eine sehr wichtige Rolle.
Für die EU sieht das mit den Anrechnungskapazitäten so aus, dass 2020 Urenco und Urano, das ist ein französisches Konsortium, insgesamt 71% der Kapazität übernommen hatten, während TVL, also der russische Lieferant, für 26% aufkam.
Da der Markt damit rechnet, dass die russischen Kapazitäten nicht mehr lange genutzt werden können, sind die Preise bereits gestiegen. Das weckt das Interesse anderer Marktteilnehmer. So werden in den USA geschlossene Anlagen wieder in Betrieb genommen und in UK neue entwickelt. Was die Brennelementproduktion selbst angeht, erscheint das Bild differenzierter.
Hier sei eben nochmal darauf hinzuweisen, dass man nicht ein Brennelement herstellen kann und es dann in jedes x-beliebige Kernkraftwerk liefern kann, sondern jedes Kernkraftwerk bzw. jeder Modelltyp hat eine eigene Art von Brennstoff.
Bei westlichen Reaktoren sind deshalb die amerikanische Westinghouse und die französische Framatome Platzhirsche, wobei letztere Verflechtungen mit dem russischen Staatskonzern Rosatom eingegangen ist. Doch da sind auch noch die Reaktoren sowjetischer Bauart, die in einigen EU-Ländern laufen. Für sie war die Rosatom-Tochter TVEL lange der einzige Brennelementlieferant.
Und in den letzten Jahren ist hier eben deutlich mehr Wettbewerb entstanden. Einige Brennelemente für diese VVRs konnten mittlerweile von Westinghouse gefertigt werden.
Jedoch nur für die großen Reaktoren, die VVR 1000. Für die kleineren VVR 440 hängen Länder wie die Tschechische Republik, Bulgarien, Finnland, Ungarn oder die Slowakei von der Rosatom-Tochter TVEL ab. Auch deshalb gibt es auf dem Nuklearsektor noch kein Embargo der EU gegen Russland. Und selbst falls Westinghouse 2024 auch für die VVR 440 Brennelemente liefern könnte, das ändere erst einmal nichts. Klaus Guffler, Umweltbundesamt Österreich.
Es wurde zwar gesagt, naja, wir haben 2 bis 3 Jahre Brennstoff vorliegen. Ja, ja. Aber wie lange brauchen wir, um für alle Reaktoren so viel zu produzieren? Wir müssen massiv Kapazitäten aufbauen, wenn wir das abfedern möchten.
Ein Embargo von russischer Seite wie beim Gas würde den europäischen Stromsektor treffen, wenn auch nicht so unmittelbar. Stefan Wenzel, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
Es wäre sehr unverständlich, wenn wir einerseits gewaltige Kraftanstrengungen, Kosten und Mühen anstrengen, um aus der Abhängigkeit vom Gas herauszukommen und man dann sozusagen auf der anderen Seite sich wieder in so eine Abhängigkeit begibt.
Denn den ESA-Prognosen zufolge würde es etwa 10 Jahre dauern, sich auch im Nuklearsektor aus der Abhängigkeit von Russland zu befreien, so Stefan Wenzel.
Dagmar Röhrlich zur Debatte um die Abhängigkeit von Russland beim Uran. Und wir bleiben beim Thema Uran, denn wenn auch das Uranerz nicht aus Russland kommt, kann der Abbau trotzdem für soziale und ökologische Probleme sorgen, in den USA zum Beispiel. Da ist ein Atomausstieg ja vorerst nicht geplant und deshalb weiter der Bedarf, groß Uran abzubauen. Auf Widerstand stößt die Atomindustrie dabei aber in selbstverwalteten Gebieten der indigenen Bevölkerung. Auf dem Territorium vieler Reservate sind nicht einmal die Altlasten früheren Uranabbaus beseitigt. Unter den Spätfolgen leiden jetzt die Bewohner noch immer und setzen sich gegen weitere Minen zur Wehr. Sebastian Hesse berichtet aus South Dakota.
Jedes Jahr während des farbenfrohen Powwows, der großen Herbstzusammenkunft der Stämme von den Great Plains, zieht eine Parade durch die Straßen von Rapid City. Seit 2009 stellt auch die lokale Bürgerinitiative Black Hills Clean Water Alliance einen Wagen. No Uranium Mining in the Black Hills steht in großen Lettern darauf. Kein Uranabbau in den schwarzen Bergen von South Dakota.
There is uranium in the Black Hills. There are 2 companies that are looking to, one is looking to explore for it and the other is looking to mine it.
Dort gibt es Uranvorkommen, erklärt die Aktivistin Lilias Jarding. 2 Firmen hätten ein Auge darauf geworfen, eine wolle die Vorkommen sichten, die andere bereits abbauen. Vor allem aus Angst um Trinkwasserverunreinigung lehnt die Initiative kompromisslos jede Form von Förderung ab.
I don't think there's much that's negotiable. We are solidly against uranium mining in the Black Hills.
Das Misstrauen gegen die Minengesellschaften sitzt tief. Trotz anderslautender Versprechen seien frühere Abbaustätten und stillgelegte Minen nie vollständig gereinigt worden. Vor allem auf den Navajo-Reservaten in Arizona gibt es bis heute strahlende Altlasten wie verseuchtes Trinkwasser und vergiftete Böden. Auch überdurchschnittlich häufige Krebserkrankungen zählen zu den Hinterlassenschaften. Scott Melby, Lobbyist für Amerikas Uranproduzenten, verharmlost das nicht, sieht aber keineswegs die Industrie in der Pflicht.
I think the industry does have a legacy issue in that a lot of the mining that was done in the 1950s, particularly on Navajo lands, it was a social injustice.
Es gibt ein Altlastenproblem aus den 50er Jahren, besonders auf Navajo-Land, räumt Melby ein, eine schwelende soziale Ungerechtigkeit.
We acknowledge that, but it wasn't our companies, it was the US government mining uranium for the weapons program.
Das streiten wir nicht ab, aber das waren nicht unsere Unternehmen, sondern das war die US-Regierung, die radioaktiven Brennstoff für ihre Atomwaffenprogramme brauchte.
As an industry, we're encouraging the government to live up to their obligation to the tribal groups.
Entsprechend drängt die Uranindustrie die US-Regierung, endlich ihren Versprechen gegenüber den Stämmen nachzukommen und die Abbaugelände zu reinigen. Die Unternehmen, die Scott Melby vertritt, haben ein Auge auf die enormen Uranvorkommen geworfen, die in 7 oder 8 westlichen US-Bundesstaaten schlummern. Derzeit werden 60% des Urans für US-amerikanische Atomkraftwerke aus dem Ausland importiert. Aus Kasachstan, Usbekistan und aus Russland. Aus dieser Abhängigkeit will sich die Biden-Regierung befreien, indem sie den heimischen Uranbergbau vorantreibt. Doch damit wiederbelebt sie manchenorts einen Konflikt aus den 50er Jahren. Zentralregierung gegen Stammesverwaltung. Die Trommeln von Rapid City jedenfalls künden von Widerstand.
Sebastian Hesse zum Widerstand gegen den Uranerzabbau in den USA.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Karneval polarisiert, die einen fliehen, die anderen stürzen sich mit Begeisterung ins Getümmel. Katerstimmung kommt am Ende aber nicht nur bei denen auf, die zu heftig Party gemacht haben, sondern auch angesichts der entstandenen Müllberge. Wie Verkleiden und Schminken mit gutem Gewissen geht, erklärt Sabine Krüger im Verbrauchertipp.
Witzig kann so einfach sein. Zum Beispiel diese Verkleidung. Sandfarbene Korthose, sandfarbenes Sweatshirt, darauf ein Krebsstreifen mit der Aufschrift Gobi. Und sowas gefällt auch Dr. Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Am besten sind Kostüme, die man aus Dingen herstellen kann, die man eh schon zu Hause hat. Quasi der Blick in Opas Kleiderschrank, weil alles das, was nicht extra hergestellt wird, produziert kein CO2. Dafür werden keine Chemikalien benötigt, kein Wasser verbraucht und keine Ressourcen verschwendet. Das sind eigentlich die optimalen Kostüme.
Viel Spaß machen Kostümtauschpartys und handwerklich Begabte nähen und basteln gemeinsam.
Das ist natürlich dann auch was Individuelles. Das ist dann nicht das 97. Einhorn, sondern dann hat man auch die Möglichkeit, was Einzigartiges zu machen.
Wer weniger geübt ist, findet Anregungen im Netz. Und für besonders Anspruchsvolle hat Kerstin Effers diesen Tipp.
Wenn es schicker und aufwendiger sein soll, gibt es auch Kostümverleihe. Der Vorteil ist auch, dass man Platz im Kleiderschrank spart.
Vorsicht ist geboten bei billigen Kostümen aus dem Handel.
Es gab 2022 eine Untersuchung vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt in Stuttgart und die haben festgestellt, dass von 20 Kostümen 7 Paraphenylendiamin enthielten. Das ist eine Substanz, die stark allergieauslösend ist und gerade bei Hautkontakt Kontaktallergien macht.
Deshalb besser was drunter ziehen. Noch besser im Laden hängen lassen.
Wenn man sich diese Kleider so anschaut und auch die Preise, dann ist eigentlich relativ klar, dass die Näherinnen wahrscheinlich nicht anständig bezahlt wurden, dass es keine guten Arbeitsbedingungen waren. In der Regel sind es Kunstfasern so verarbeitet, dass man es gar nicht waschen kann. Also ein Produkt für eine Saison und dann wird es weggeschmissen, alles andere als nachhaltig.
Lieber im Secondhand- oder Vintage-Laden stöbern. Vielleicht entdeckt man sogar ein Lieblingsstück, nicht nur für den Karneval. Noch genauer als beim Kostüm sollte man bei der Schminke hinsehen.
Ich empfehle, nach Naturkosmetik-Siegeln zu schauen. Zum Beispiel das Natro-Siegel, das ist so ein Frauenkopf im Profil. Oder das Kosmos BDIH oder Ecozert-Siegel. Da kann man zumindest sicher sein, dass man keine Mineralöle drin hat, keine chemisch-synthetischen Azofarbstoffe.
Man bekommt sie in Drogeriemärkten und Bioläden. Auf schimmernde Schminke, die Mica enthält, verzichtet man besser.
Das ist Glimmer, der in der Natur abgebaut wird, allerdings häufig unter katastrophalen Bedingungen. Kein gesicherter Bergbau und Kinderarbeit. Zum Beispiel in Indien hat Terre des Hommes Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass das eine Katastrophe ist.
Und funkelnde Glitzerteilchen im Gesicht sind nichts anderes als Mikroplastik.
Es gibt welche auf der Basis von Polymilchsäure, die damit werben, dass sie abbaubar sind. Aber in der Umwelt ist auch Polymilchsäure nicht gut abbaubar.
Also weglassen oder zumindest hinterher mit einem Papier abschminken und in den Hausmüll damit, nicht ins Waschbecken.
Der Verbrauchertipp von Sabine Krüger. Das war's mit Umwelt und Verbraucher. Hier hören Sie gleich die Informationen am Mittag, unter anderem zum Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Tschüss, sagt Markus Wolf.